the Lord Almighty came down and said, Joe, get out of the race, or get out of the race. The Lord Almighty's not coming down.
Nur der Allmächtige könne ihn dazu bewegen, aus dem Wahlkampf auszusteigen, sagt US-Präsident Joe Biden. Es ist inzwischen das Thema im US-Wahlkampf. Ist US-Präsident Joe Biden mit seinen 81 Jahren fit für weitere 4 Jahre im Weißen Haus? Nach dem missglückten TV-Duell kommen immer mehr prominente Parteifreunde aus der Deckung und fordern Bidens Rückzug. ARD-Korrespondent Ralf Borchardt beobachtet den US-Wahlkampf in Washington. Er erklärt, wie wahrscheinlich es ist, dass die US-Demokraten so kurzfristig doch noch ihren Kandidaten auswechseln und wer diese Entscheidung trifft. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Heute ist Dienstag, der 9. Juli. Hallo Ralf.
Hallo Viktoria.
Und wir beginnen mit einem TV-Interview beim US-Sender ABC vor wenigen Tagen.
The first broadcast interview with President Biden since last week's debate.
Er sitzt auf einem Stuhl, er hat ein offenes Hemd unterm Sakko, er hat Farbe im Gesicht. Und er hat einen Interviewer, den er sehr gut kennt, George Stephanopoulos. Er ist Anchor bei ABC, er war früher in wichtiger Position, auch als Pressesprecher bei Bill Clinton, also einem demokratischen Präsidenten, den kennt Biden. Aber der hat ziemlich kritisch gefragt. Nach der Gesundheit von Biden. Er hat ihn sofort gefragt, was ist da passiert bei der TV-Debatte, wo er so katastrophal abgeschnitten hat. Aber es war eine ganz andere Möglichkeit für Biden, positiver zu wirken, weil er eben alleine war, weil er sich auch noch mal anders vorbereiten konnte und weil er fitter war in diesem Moment und von vornherein in dem Ganzen drumherum. Das war eine Art Bibliothek mit Büchern im Hintergrund. Er konnte einfach hier anders wirken. Seine Stimme war nicht mehr ganz so heiser. Er war zum Teil auch mal ein bisschen pointiert, hat die meisten Sätze zu Ende sprechen können, hat sich nicht so oft verloren im Nichts. Aber inhaltlich haben einige gesagt, er hat's noch schlimmer gemacht. Also je nachdem, wie man sieht. Die einen haben gesagt, hat ein bisschen aufgeholt, das war jetzt besser bei ABC am Freitagabend. Andere sagen, puh, die inhaltlichen Aussagen zu den Umfragen, zu anderen Dingen, das war eher noch eine Verschlimmerung.
Was hat er denn da gesagt?
Also zum einen hat er einfach gesagt, ich glaube den Umfragen nicht, die mich jetzt noch deutlicher hinter Donald Trump sehen.
You guys keep saying that. George, do you know polling better than anybody.
Meine Meinungsforscher sagen mir, das ist nach wie vor ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Und da sagen viele, ey, das ist schlicht Realitätsverweigerung. Es gibt nun mal all diese Umfragen, die für Biden noch schlechter geworden sind. Dann hat er gesagt, das ist das, was vielleicht am meisten hier zitiert und diskutiert wird, nur der allmächtige Gott könne ihn davon abhalten, das Rennen aufzugeben. Also das ist etwas, was auch in den USA, sehr religiöses Land, viele Leute haben einen sehr engen Bezug zum lieben Gott sozusagen, kritisch gesehen wird. Und es waren auch noch ein paar andere Dinge dabei, wo sich einige gefragt haben. Ich nenne noch ein Beispiel. Er wurde gefragt, wenn Sie im Rennen bleiben, Herr Präsident, und dann doch verloren haben gegen Donald Trump, was dann? Und da hat er einfach gesagt, Hauptsache, ich habe mein Bestes gegeben. Und das fanden manche auch ein bisschen, ja, zu wenig kämpferisch, um es vorsichtig auszudrücken.
I feel as long as I gave it my all and I did the goodest job as I know I can do. That's what this is about.
Und was hat er konkret gesagt zu seinem Gesundheitszustand? Hat er da jetzt mal Bezug zugenommen?
Ja, hat er natürlich. Das waren die Anfangsfragen. Was war da los bei dieser TV-Debatte Donnerstag vor vergangene Woche, als er so katastrophal abgeschnitten hat?
Was this a bad episode or the sign of a more serious condition?
It's a bad episode. No indication of any serious condition. I was exhausted. I didn't listen to my instincts. In terms of preparing and a bad night.
Er hat gesagt, ich hatte einfach einen schlechten Abend, mehr nicht. Ich war erkältet, meine Ärzte haben einen Covid-Test gemacht, haben mich auch auf andere Infekte getestet. Ich habe mich einfach schlimm krank gefühlt. Am Ende kam raus, es war nur eine schlimme Erkältung, aber, sagt Biden, es war ein schlechter Abend und mehr nicht.
It was a bad episode, not a condition. Also, das war ein schlechter Moment, den ich da hatte. Das ist kein Dauerzustand.
Genau das war die konkrete Frage und das hat einen Grund. Nancy Pelosi, viele erinnern sich an den Namen, die war mal Vorsitzende des Abgeordnetenhauses, eine der wichtigsten Demokratinnen über Jahrzehnte hinweg. Und sie gilt als ganz enge Verbündete von Biden. Und sie hat in einem Interview, obwohl sie eigentlich immer 100% hinter Biden stand, gesagt, it's a legitimate question to say, is this an
episode or is this a condition? Das sagt Nancy Pelosi, eine wichtige US-Politikerin von den Demokraten, die im Übrigen selbst 84 Jahre alt ist. Sie klingt hier nicht so, als ob sie ihrem Parteifreund Biden hundertprozentig zur Seite steht. Vielmehr unterstreicht sie die Sorge vieler, ob Joe Biden seinem Amt noch gewachsen ist. Wie sieht's aus unterm Strich? Konnte Biden die Debatte beruhigen?
Vergangenes Wochenende war nochmal ein entscheidender Moment, denn da sind zu den 5 Demokratinnen und Demokraten, die zu diesem Zeitpunkt schon offen gesagt hatten, Biden muss gehen, nochmal 4 dazugekommen am Wochenende, die sehr viel Erfahrung haben und die einen Namen haben im Kongress. Das waren 2 aus New York, Nadler und Morrell. Das war Adam Smith aus dem Bundesstaat Washington und das war Takano aus Kalifornien.
However, NBC News can now confirm that 4 top House Democrats, Joe Morrell, Jerry Nadler, Adam Smith and Mark Takano, have now joined the ongoing list of congressional Democrats calling for Biden to step aside. And that brings the total number to 9 House Democrats.
Also das waren Namen, die schon nochmal aufhorchen haben lassen und die darauf hindeuten könnten, dass es doch jetzt immer, immer, immer mehr werden, die offen sagen, Joe Biden muss zurückziehen. Es gab aber weiterhin einen Joe Biden, der das einfach ablehnt, der weiter Wahlkampf macht. Der hat am Wochenende Wahlkampfauftritte gemacht. Er hat angekündigt durch sein Wahlkampfteam auch schon für die nächste Woche, ab dem 15. Juli, Wahlkampfauftritte, zum Beispiel in Nevada unter anderem. Also er scheint entschlossen zu sein, weiterzumachen. Und jetzt kommt es eben ganz stark drauf an, was diese Woche passiert. Die Kongressabgeordneten sind zurück in Washington. Die hatten lange Pause. Jetzt sind sie zu einer Sitzungswoche zurück. Die Senatoren auch. Was machen die jetzt? Wie verhalten die sich? Und es ist NATO-Gipfel. 3 Tage lang sind 32 Staats- und Regierungschefs in Washington. Also innen- und außenpolitisch eine total dichte Woche. Was heißt das für Joe Biden, der für Donnerstag auch eine erste große Pressekonferenz zum Abschluss des NATO-Gipfels angekündigt hat mit Rückfragen? Und ich bin sicher, diese Rückfragen, die werden sich wenig um die NATO drehen und viel um ihn persönlich. Und genau diese Frage, die wir jetzt diskutieren, should he stay or should he go?
In einem Brief an die Parteimitglieder der Demokraten im Kongress hat sich Joe Biden nochmal fest entschlossen gezeigt, bis zum Schluss im Rennen zu bleiben. Aber die Altersfrage ist ja inzwischen das Wahlkampfthema Nummer 1 und verfolgt Biden. Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. War dieses TV-Duell dafür wirklich so entscheidend? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, das war wirklich wahnsinnig intensiv, auch für mich als Korrespondent. Ich bin Jahrzehnte im Geschäft, aber dieser Abend war einer der entscheidenden. Das war mir klar.
We want to welcome our viewers in the United States and around the world to our studios in Atlanta. This is the CNN Presidential Debate.
Das war den Kolleginnen und Kollegen klar, die hier im ARD-Studio in Washington über diese TV-Debatte berichtet haben. Das wurde vorher gehypt. Entscheidender Moment für Biden. Über 70% der Amerikanerinnen und Amerikaner sagen, Biden ist zu alt. Trump ist uns eigentlich auch zu alt. Aber vor allem Biden, das geht nicht mehr. 81. Am Ende der zweiten Amtszeit wäre er 86. Und dann kommt Biden rein.
Now please welcome the 46th president of the United States, Joe Biden.
Wir sitzen alle gebannt am Bildschirm. Er ist leichenblass, geht sehr stockend und schon in der ersten Antwort, er war als erster dran, wurde als erster gefragt, war er so schlecht, dass mir wirklich, ich sag mal, das Herz in die Hose gerutscht ist und ich mir dachte, oh, was passiert da?
We gotta take a look at what I was left when I became president, what Mr. Trump left me. We had an economy that was in free fall. Pandemic was so badly handled.
Was ist das? Das könnte ein historischer Moment sein. Der ist so schlecht an diesem Abend, obwohl er eigentlich gut sein müsste. Das geht nicht.
Dealing with everything we have to do with, look, if we finally beat Medicare.
Und ich muss sagen, diese 90 Minuten waren fast körperlich unerträglich. Ich musste zwischendrin aus dem Raum gehen, weil es wirklich schmerzlich war. Ich meine, man muss sich vorstellen, der Mann ist über 80. Der war 36 Jahre US-Senator. Der war x-mal auch in Deutschland bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Ist einer der erfahrensten Außenpolitiker dieser Welt. Beginn des Ukraine-Kriegs. Viele Europäer waren heilfroh, dass Biden Präsident war. Er hat die Europäer, die NATO-Partner zusammengehalten. Er hat der Ukraine immer wieder Unterstützung versprochen. Und dieser Mann, 8 Jahre Vizepräsident, jetzt endlich an seinem Lebensziel Präsident, versagt in diesem entscheidenden Moment dermaßen. Er ist so ein bisschen besser geworden während der Debatte, aber am Schluss habe ich mir gedacht, was war das jetzt? Hat das jetzt verbaselt für immer? Versemmelt? Ist jetzt aus? Und der erste Kommentarsatz auch von einem US-Kollegen auf CNN, wo diese Debatte übertragen wurde, war: Jetzt bricht bei den US-Demokraten Panik aus. Und da war mir klar, uff, ich bin nicht allein mit meiner Einschätzung, dass das wirklich in die Hose gegangen ist. Dann Schockzustand für 2-3 Tage. Am Dienstag danach ging der erste demokratische Kongressabgeordnete vor die Mikrofone. Lloyd Doggett aus Texas. Kennt kaum jemand.
Congressman Lloyd Doggett of Texas wrote in a news statement, quote, recognizing that unlike Trump, President Biden's first commitment has always been to our country, not himself. I am hopeful that he will make the painful and difficult decision to withdraw. I respectfully call on him to do so.
Also die No-Names, die Leute aus der zweiten Reihe, haben sich als erstes rausgetraut. Und Lloyd Doggett hat gesagt, ich schätze Joe Biden, ich verehre ihn, aber jetzt ist Zeit für ihn zu gehen. Und dann kam kurz danach, das war für mich ein entscheidender Moment, Nancy Pelosi, die Biden immer 100% unterstützt hat, die hat dann zwar nicht geradeaus gegen ihn argumentiert, aber die hat eben diesen entscheidenden Satz gesagt, es ist legitim zu fragen, ob das Ganze ja eine Episode, ein einmaliger Zwischenfall oder eine Condition, also ein Dauerzustand geworden ist, so wie wir ihn gesehen haben bei der Debatte. Und da habe ich mir gedacht, ho, wenn Nancy Pelosi das sagt, es ist legitim, diese Frage zu stellen, dann kippt etwas bei den Demokraten.
Dass Joe Biden 81 Jahre alt ist, das ist ja bekannt, und auch sein Alter und seine Konstitution, das ist schon länger Thema. Was war denn jetzt hier in diesem TV-Duell so unerwartet anders?
Du hast völlig recht, Bidens Alter ist ja ein Dauerthema. Aber er hat in diesem TV-Duell in jedem Satz fast gestottert, viel schlimmer als sonst. Er hat sich sehr oft im Nichts verloren. Das war einfach nochmal eine Stufe mehr im Vergleich zu dem, was seit Wochen und Monaten berichtet wird. Aber natürlich ist das Thema nicht neu. Nur, es ist offenbar so, dass vielen seiner Partei, Freundinnen und Freunde bei den Demokraten in dem Moment klar geworden ist, bisher haben wir es uns immer nicht genau getraut zu sagen, wie alt wir ihn eigentlich inzwischen finden. Keiner hat ihm mal klipp und klar gesagt, Mensch, überleg dir mal, willst du wirklich nochmal antreten? Aber in diesem Moment, als Millionen vor den Fernsehschirmen saßen, da wurde es allen mit einem Schlag klar, wir haben ein Problem.
Ja, also Joe Bidens Alter und auch sein Zustand waren immer wieder Thema. Donald Trump stichelt seit Jahren mit dem Spitznamen Sleepy Joe. Warum eskaliert die Diskussion denn erst jetzt?
Naja, im Hintergrund läuft die Debatte schon länger. Aber alle, die bisher sich eher zurückgehalten haben, oder viele von ihnen, gehen jetzt eben raus und sagen offen: Lieber Joe Biden, wir schätzen dich, aber jetzt ist es Zeit, lass die nächste Generation ran. Das Problem ist, dass die Demokraten eben so spät den Mut entwickeln, das offen zu diskutieren. Dass sie nicht mit Biden vor einem Jahr, vor 2 Jahren diskutiert haben, ob er es wirklich nochmal machen will. Er hat im letzten Wahlkampf vor 4 Jahren nämlich sogar gesagt, ich sehe mich nur als Übergangspräsident. Da standen hinter ihm Kamala Harris zum Beispiel, seine Vizepräsidentin. In dem Moment vor 4 Jahren standen hinter ihm Gavin Newsom zum Beispiel, der Gouverneur von Kalifornien. Es gibt Gretchen Whitmer, eine erfolgreiche Gouverneurin in Michigan. Alles Demokraten, die sich im Hintergrund, auch indem sie Geld einsammeln, schon vorbereiten, irgendwann die Nächsten zu sein, die Präsidentschaftskandidatin, Kandidat werden könnten. Aber es wurde eben nicht offen diskutiert. Und jetzt ist mit einem Mal praktisch eine riesige, immer größer werdende Blase geplatzt. Und jetzt ist die Diskussion da, verdammt spät. Denn eigentlich wechselt man 4 Monate vor der Wahl niemanden mehr aus.
Also könnten die Demokraten das jetzt noch so spät im Wahlkampf umschwenken und einen neuen Kandidaten nominieren statt Biden?
Unmöglich ist es nicht. Problem, Biden hat die Vorwahlen formal gewonnen. Er hat die Delegierten, die dann Ende August, ab 19. August ist Nominierungsparteitag der Demokraten in Chicago. Da wird der Präsidentschaftskandidat offiziell nominiert. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die elegante, glatte Möglichkeit ist, Biden zieht selbst zurück. Er sagt, ich verzichte. Dann hätte man bis zum Nominierungsparteitag auch noch Zeit, vielleicht Debatten zu machen mit den möglichen Kandidaten. Oder man einigt sich sofort, zum Beispiel auf Kamala Harris als Präsidentschaftskandidatin. Die andere Möglichkeit, Biden zieht nicht zurück und es kommt beim Nominierungsparteitag trotzdem zur Revolution. Es ist nämlich so, dass die Delegierten dort juristisch nicht gebunden sind an das Vorwahlergebnis. Sie könnten also versuchen, obwohl Biden bei den Vorwahlen nominiert wurde sozusagen, anders abzustimmen. Das ist die andere Möglichkeit, natürlich in einem Wahlkampf nicht sehr schön für eine Partei, wenn man sich dann offen streitet. Also es ist eine Lage, die ziemlich undurchsichtig ist. Es gibt nicht den einen Fahrplan für eine Ablösung. Am glattesten wäre auf jeden Fall die Lösung, Biden verzichtet von sich aus erstmal.
Also die Demokraten könnten sich bei diesem Parteitag offen gegen Biden aussprechen und ihn nicht wählen, obwohl er weiter kandidieren will.
Naja, es geht jetzt vor allem darum, erstmal Mitte dieser Woche, Ende dieser Woche, nächstes Wochenende, Anfang nächster Woche, fassen Demokraten den Mut, gehen ins Weiße Haus zu Joe Biden, und zwar Demokraten wie Nancy Pelosi, wie Hakeem Jeffries, ihr Nachfolger als Fraktionsführer der Demokraten im Kongress, und sagen ihm offen die Meinung. Das hat bisher offenbar niemand oder kaum jemand getan. Er hat den Eindruck, er lebt offenbar in einer Art Blase, dass ihn alle weiter unterstützen, jedenfalls die entscheidenden Köpfe, vor allem seine engsten Berater. Und ich glaube, die wichtigste Frau im persönlichen Bereich als Beraterin ist seine Frau Jill Biden. Auch sie scheint ihm bisher zu sagen, Joe, mach weiter.
Und mal angenommen, es würden wirklich Weggefährten und andere Demokraten zu ihm gehen, ihm dazu raten, und er würde das auch noch annehmen, diese Kandidatur fallen zu lassen. Gäbe es denn aus deiner Sicht überhaupt einen Ersatz, den die Demokraten aufstellen könnten?
Es gibt einen Ersatz für Biden, wenn es denn so kommt, dass er selbst zurückzieht. Überraschend, Kamala Harris scheint in der Diskussion hier in Washington zur Favoritin geworden zu sein. Eigentlich hat die enttäuscht als Vizepräsidentin und Kandidatin auch für die nächste Wahl, Vizepräsidentschaftskandidatur. Kamala Harris galt mal, vor allem auch bei uns in Deutschland, als Hoffnungsträgerin vor 4 Jahren. Eine Frau, eine nicht weiße Frau, eine Schwarze. Sie schien diejenige zu sein, die natürlich die Nachfolge antreten könnte. Dann hat sie sehr stark enttäuscht. Das lag zum einen an den Themen, die ihr gegeben wurden, zum Beispiel das schwierige Einwanderungsthema, Grenze zu Mexiko. Da kann man kaum Punkte sammeln damit, das hat sie aber auch nicht gut gemacht. Dann liefen ihr Mitarbeiter davon. Es kam auch zu Berichten, dass sie keine Menschen führen kann, dass sie da ungeschickt ist. Also man hat sie eigentlich schon abgeschrieben. Sie war sehr unpopulär. Unpopulärer als Biden in den Umfragen. Aber jetzt ist die Situation so, dass sie als Vizepräsidentin kaum übergangen werden könnte. Das hat auch mit den Wahlkampffinanzen zu tun. Das Team Biden-Harris hat Millionen von Dollar eingesammelt. Und es ist gar nicht so einfach, dieses Geld jetzt jemand ganz anderem zu geben. Also Kamala Harris wäre die, die sozusagen sofort auf die prall gefüllte Wahlkampfkasse zugreifen könnte. Aber ausdiskutiert ist es noch nicht. Ich habe zwei Namen schon erwähnt. Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, Gretchen Whitmer, Gouverneurin von Michigan. Aber es gibt auch noch einige mehr, von denen man sich vorstellen könnte, dass sie ins Rennen gehen. Große Frage dann, wenn Biden geht, sagt er, Kamala Harris ist meine Frau, meine Favoritin, dann hätte sie noch einen Vorsprung mehr, wenn Biden sie verbal aufs Schild hebt, oder bricht dann ein offener Machtkampf aus und es werden alle möglichen Namen ins Rennen geworfen.
Ja, das ist eine Möglichkeit, aber auch die Idee, die Vizepräsidentin Kamala Harris ins Rennen zu schicken, überrascht ja, weil sie ja in Umfragen der letzten Jahren tatsächlich als bisher unbeliebteste Person in dieser Position angesehen wurde von der Bevölkerung. Wenn sie da jetzt ausgewählt wird, würde das nicht auch den Rückhalt der Demokraten schwächen?
Das ist die große Frage. wenn Biden geht, ob jemand Neues wie Kamala Harris tatsächlich bessere Chancen hätte, Donald Trump zu schlagen, der ja in den meisten Umfragen leicht oder deutlich vorn liegt, vor allem in den entscheidenden Swing States. Das sind die Bundesstaaten in den USA, in denen jede Wahl entschieden wird, weil dort mal demokratisch, mal republikanisch abgestimmt wird und eine sehr kleine Schicht von Wechselwählerinnen und Wählern eigentlich entscheidet, wie eine Wahl ausgeht. Also nicht gesagt, dass Kamala Harris wirklich bessere Chancen hat, dass ein Gavin Newsom, eine Gretchen Whitmer oder jemand anderes bessere Chancen hat, ist längst nicht raus. Aber viele Strategen, die Biden kritisch sind, sagen, das ist nicht mehr zu retten mit Biden. Da ist kein positives Momentum mehr in unseren Wahlkampf zu bringen. Jeder Auftritt von Biden wird jetzt unter so genauer Beobachtung stehen. Bringt er einen Satz zu Ende? Wie wirkt er? Stolpert er nochmal? Da muss was Neues passieren. Wir müssen Mut haben. Wir müssen jetzt was Frisches machen. Und es ist ja schon auch so, dass die Amerikanerinnen und Amerikaner eigentlich so Hollywood-Momente lieben. Oh, ganz neue Entwicklung, neuer Plot. Da kommt jetzt was Neues. Also viele sagen, es ist auch eine Chance, allein von der Medienaufmerksamkeit her, wenn wir jetzt den Mut haben, Biden doch noch zur Seite treten zu lassen und jemand ganz Neues gegen Donald Trump antreten zu lassen. Wobei Kamala Harris natürlich nicht so ganz neu ist. Als Vizepräsidentin kennen sie doch die meisten.
Wie auch immer das bei den Demokraten ausgeht, Donald Trump mit seinen 78 Jahren steht derzeit in Umfragen besser da und könnte im November die Wahl gewinnen. Und politische Beobachter meinen, dass Trump dann in der zweiten Amtszeit weit mehr verändern könnte als zuvor. Was hat Trump vor, sollte er gewählt werden?
Trump wird wahrscheinlich dort anknüpfen, wo seine erste Amtszeit aufgehört hat. Und da war es so, als er begonnen hat, 2017, 20. Januar 2017, nach dem Wahlsieg gegen Hillary Clinton 2016, Trump war eigentlich null vorbereitet darauf, zu regieren. Und es war sehr chaotisch. Er hatte keine Regierungserfahrung. Diesmal ist das völlig anders. Es gibt seit 2 Jahren im Hintergrund zum Beispiel eine Art Regierungsprogramm für eine zweite Trump-Amtszeit, die von vielen Thinktanks, Denkfabriken schon entwickelt wurde. Das heißt Project 2025, also ein über 900 Seiten im Internet nachlesbares Regierungsprogramm für ihn. Das ist nicht klar, ob er das zu 100% übernimmt. Er hat sich auch schon teilweise davon distanziert. Aber da steht explizit drin, was passieren könnte. Das Wichtigste aus meiner Sicht, er würde außenpolitisch wahrscheinlich Ukraine-Hilfe möglicherweise stoppen. Die NATO, wenn nicht verlassen, dann möglicherweise die Beistandsverpflichtung aufkündigen in der NATO. Das wäre weltpolitisch, außenpolitisch eine Umkehrung der bisherigen US-Politik. Er will innenpolitisch zum Beispiel die größte Deportationsaktion von illegalen Einwanderern durchführen und sie 100.000-fach aus dem Land schaffen. Wie er das genau machen will, unklar, aber er hat es angekündigt. Und er überlegt beispielsweise, eine Art Ausnahmezustand auszurufen. Das heißt, er könnte auch das Militär im Inland einsetzen, um zum Beispiel Migranten zu deportieren. Und viele sagen, er würde wahrscheinlich bald anfangen, über eine dritte Amtszeit zu reden, wie das ja auch andere machen. Und die haben die Verfassung geändert. Putin zum Beispiel in Russland, in den USA eigentlich klare Begrenzung, 2 Amtszeiten, mehr geht nicht. Also man würde ihm Dinge zutrauen, innen wie außenpolitisch, die es bisher nie gegeben hat in den USA.
Ja, und diese Pläne, die wurden ja teils auch schon als antidemokratisch kritisiert. Wie schaut Donald Trump eigentlich auf die Debatte um das Alter und die Fitness von Joe Biden? Beobachtet er das jetzt schon siegessicher und mit Freude?
Das war sehr auffällig die letzten Tage. Er hat sich einfach mal zurückgehalten. Das kommt sehr selten vor. Die Medienaufmerksamkeit war einzig und allein bei Joe Biden. Zwischendurch haben wir mal ein Video gesehen, das ging auch online ziemlich steil. Da saß Trump in einem Golf-Caddy und hat in den üblichen Schimpfworten hergezogen.
And that means we have Kamala. I think she's gonna be better.
Über Joe Biden und dann auch gleich mal über Kamala Harris, weil er eben damit rechnet, wenn Joe Biden noch geht, dann kommt vielleicht doch Kamala Harris. Er hat Joe Biden als einen, ja, ich sag mal, großen Misthaufen frei übersetzt bezeichnet. Er hat Kamala Harris als erbärmlich bezeichnet, typische Trump-Äußerungen. Aber insgesamt hat man von ihm wenig gehört.
Ja, hast du eine Idee, warum er das so macht?
Er muss einfach nichts tun. Die schaden sich ja im Moment genug selbst, die anderen, die Demokraten. Also Trump kann sich ausnahmsweise mal zurücklehnen und genießen, wie die einen Demokraten Hü und die anderen Hot sagen. Die einen sagen, he should go, Joe Biden, und die anderen sagen, he should stay, Joe Biden. Da muss man selber nicht viel tun.
Ralf, das Alter von Joe Biden, das ist jetzt also kein neues Thema und auch nicht seine doch sichtlich schwindende Konstitution. Warum haben die Demokraten sich das eingebrockt? Was war die Strategie dahinter, diesen Mann überhaupt so lange als Kandidaten aufrechtzuerhalten?
Es ist einfach eine politische Tradition in den USA. Das ist der erste Punkt. Wenn ein Präsident in einer ersten Amtszeit sagt, ich trete nochmal an für eine zweite Amtszeit, die man ja laut Verfassung haben darf, dann ist es Tradition, man lässt ihn. Er hat ja auch einen Amtsvorteil, einen Amtsbonus sozusagen im anstehenden Wahlkampf. Das war der erste Grund. Joe Biden hat sich entschieden, ich will es nochmal wissen, ich trete nochmal an. Und dann war es einfach so, dass es auch niemand Eindeutigen gab, Jünger, Kronprinzessin, Kronprinz, wo man sagen hätte können, das ist doch der, diejenige, der die schon in den Startlöchern steht. Und aus diesen beiden Faktoren heraus hat sich einfach niemand getraut, Joe Biden dazu zu drängen, wirklich zu verzichten. Aber das fällt den Demokraten eben jetzt auf die Füße, weil sich in dieser TV-Debatte gezeigt hat, oh, da sind doch alle erschrocken, wie alt Joe Biden inzwischen geworden ist. Ich finde, Altersdiskriminierung sollte man grundsätzlich lassen. Es geht nicht um das Alter an sich, sondern es geht um den Zustand, wie fit ist noch jemand. Und da sind doch bei vielen große Zweifel aufgekommen.
Ralf, was meinst du? Wann rechnest du mit einer Antwort auf diese Frage, ob Biden wirklich weiter kandidiert oder doch jemand anders für ihn einspringt?
Ich halte diese Woche für die entscheidende Woche. 3 Tage NATO-Gipfel, eine Sitzungswoche des Kongresses und die entscheidenden Fragen werden sein, wie viele Demokraten im Kongress trauen sich offen zu sagen, go, Joe Biden sollte gehen. Wie viele Senatoren trauen sich? Und vor allem, wie verhalten sich die, auf die Biden am meisten hört? Also Nancy Pelosi zum Beispiel, Barack Obama, sein Präsident, als er Vizepräsident war, geht der nochmal zu Biden und sagt, hey Joe, du musst jetzt doch gehen. Was sagt vor allem seine Frau und was sagen seine engsten Berater im Weißen Haus, die ihn seit Jahrzehnten kennen? Und es wird auch auf die Pressekonferenz am Donnerstag ankommen, am Rande des NATO-Gipfels. Da wird es drauf ankommen, wie Biden sich dort gibt und antwortet. Und ich glaube schon, dass wir dann Ende der Woche, am kommenden Wochenende, spätestens nächste Woche einen Eindruck haben. Bleibt er stur? Bleibt er? Riskiert auch einen Aufstand seiner Partei Ende August in Chicago beim Nominierungsparteitag? Oder dreht er es um und sagt, okay Leute, ich habe verstanden, ich mache Platz.
Ja, und meinst du, er wäre überhaupt bereit?
Ich glaube, Joe Biden ist stur. Es ist sein Lebenstraum, Präsident zu sein und er will es unbedingt bleiben. Also ich glaube, es wird sehr, sehr schwer, ihn von diesem Platz zu verdrängen. Aber es ist auch fast schon ein Dammbruch. Also ob das noch aufzuhalten ist, echt schwer einzuschätzen. Im Moment würde ich sagen, 60-40 Biden geht.
Ralf, vielen Dank dir.
Sehr gerne, aus einem wirklich, wirklich spannenden Washington im Moment.
USA-Korrespondent Ralf Borchardt in Washington über einen Kandidaten, der nicht loslassen will, während immer mehr Parteifreunde seine Eignung in Frage stellen. Und wenn ihr noch tiefer eintauchen wollt, dann hört doch mal rein in den NDR-Info-Podcast Die Korrespondenten in Washington. Da berichten jede Woche die ARD-Reporterinnen und Reporter, was die Vereinigten Staaten bewegt. Unser Gast Ralf Borchardt ist natürlich auch dabei. Den Link gibt's in den Shownotes. Und auf tagesschau.de bleibt ihr immer auf dem aktuellen Stand, wenn sich was tut in Sachen US-Wahlkampfkandidatur. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet haben Marc Hoffmann und Christian Schepsmeier. Produktion Konrad Winkler und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Wir hören uns morgen wieder. Dann sind wir unterwegs in den Straßen in der Ukraine mit dem Kommando der Einberufungsbehörde auf der Suche nach Männern im wehrfähigen Alter. Auf wie viele potenzielle Soldaten die treffen und wie die reagieren, das hört ihr dann morgen hier bei FKM. Bis dann. Ciao.